Das war ja jetzt gerade ein super Lied. Und vor allen Dingen, ich habe ja mal Chinesisch gelernt. Und wenn ich es gewusst hätte, ich hätte es euch in Schriftzeichen mitgebracht. Und wie sagen die Chinesen? Genau. Halleluja. Also das H lassen sie eher weg. Aber genau, im Osten und im Westen, das hat sich durchgesetzt. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, wo kommt dieses Wort in der Bibel vor? Wer weiß es? Bitte? In den Psalmen kommt es ganz oft vor und da gibt es sogar so eine Einheit, die heißen die Hallel-Psalmen. Also da beginnt jeder Psalm mit Halleluja. Fragt mich bitte nicht, welche. Sie müssten ein Einser. Danke. Also wollte ich gerade sagen, dreistellig und ein Einser vorne dran, da müsst ihr das suchen. Und wo findet sich's im Neuen Testament? Also da bei den Engeln, die singen Ehre sei Gott in der Höhe. Ob sie Halleluja gesungen haben, weiß ich nicht, aber im Lukas steht's nicht. Danke. In der Offenbarung. Und zwar nur in der Offenbarung. Im Neuen Testament nirgends. Also, ich gehöre nicht unbedingt ganz in diese Kategorie von Leuten, die ständig Halleluja sagen. Aber das fand ich interessant, als ich das eines Tages entdeckt habe. In der frühen Christenheit gab es Worte, die sie aus dem Aramäischen und aus dem Hebräischen übernommen haben. Aber in keinem der Briefe, auch nicht in der Apostelgeschichte, bei irgendeinem Gottesdienst wird berichtet, dass da welche aufgestanden sind und Halleluja gesungen hätten. Also bitte nicht falsch verstehen. Wir dürfen das. Aber eigentlich wird diese Art von Lobpreis dann erstmal in der Ewigkeit sein, weil dann gibt's kein Leid und kein Streit und keine Konflikte mehr. Bitte? Naja, genau. Also jetzt nicht falsch verstehen im Sinne von, Jetter hat gesagt, wir dürfen nicht Halleluja singen. Überhaupt nicht. Oder Halleluja sagen oder beten. Überhaupt nicht. Preise den Herrn. Das soll unsere Lebenshaltung sein. Auf jeden Fall. Nur diese kleine Beobachtung. Und vielleicht passt sogar das Thema dazu. Emotional. Kennt ihr da jemand, der so richtig, also ich mit meiner Stimmschaft ist heute Morgen nicht, aber der gehört halt zu einer Erkältung auch dazu. Wer kommt dir in den Sinn, so ein richtig emotionaler Kerl? Und ihr dürft es für euch behalten. Wir reden davon, dass so jemand seine Gefühle deutlich zeigt. Man sieht's ihm an, ob Freude oder Frust, vielleicht sogar Wut, Ärger. Auf der einen Seite kann so ein emotionaler Mensch schön sein. Und gleichzeitig weiß man auch, manchmal reißen so jemand dann seine Gefühle mit. Man sagt etwas, das man hinterher bereut. Oder man tut vielleicht sogar etwas, das man im Nachhinein selber nicht mehr versteht. Wie konnte ich nur? Heute in der Predigt soll es eben um so einen emotionalen Menschen gehen. Und da die Person zur Zeit Jesu gelebt hat, habe ich euch kein Bild mitgebracht. Die hatten noch keine Fotoapparate und auch keine Handys. Aber im Internet habe ich das hier gefunden. So hat ihn im Mittelalter Tillmann Riemenschneider geschnitzt. Und auch wenn man es dieser Figur kaum anzusehen mag, zu seinen Lebzeiten war er so ein emotionaler Kerl. Als junger Mensch war er mit Jesus unterwegs. 3 Jahre intensive Lebensgemeinschaft, so salopp ausgedrückt mit dick und dünn. Er hat alle Wunder Jesu miterlebt. Also zum Beispiel Speisung der 5000. 5 Brote, 2 Fische und am Ende bleiben 12 Körbe übrig. Boah. Ich glaube, er war begeistert. Oder Jesus und seine Jünger im Boot und sie fahren über den See Genezareth. Jesus schläft, alles okay, aber dann kommt der Sturm auf. Und die Jünger meinen, das Boot kentert gleich und Jesus schläft immer noch. Und als sie ihn endlich wach bekommen haben, spricht er ein Wort und alles stumm. Die Wellen legen sich. Oder er erlebt mit, wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckte, obwohl der bereits 4 Tage im Grab lag. Und jetzt könnten wir weitermachen mit lauter solchen verrückten Geschichten. Nur inzwischen waren rund 60 Jahre vergangen. Er war alt geworden, wohl über 80 Jahre alt. Er lebte auch längst nicht mehr in Israel, denn dort hatte der Krieg massive Spuren der Vernichtung hinterlassen und angerichtet. Der Tempel in Jerusalem war dem Erdboden gleichgemacht worden, zerstört. Und es hatte sich wortwörtlich erfüllt, was Jesus wenige Tage vor seiner Hinrichtung erklärt hatte und was er kaum glauben konnte, nämlich von diesem Tempel wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und da gab es tatsächlich Quadersteine in diesem Tempel, die haben 500 Tonnen gewogen. Könnt ihr euch erinnern an die Bilder vom Brückenabbau und dem Riesenkran? Und dieser Riesenkran war in der Lage, 400 Tonnen und mehr da so herauszulüpfen. Das haben die Römer damals schon hingekriegt, ohne Liebherrkran. In dem Zusammenhang waren Hunderttausende von Juden hingerichtet worden. Und wer überlebt hat, der war geflohen. Israel als Land existierte nicht mehr. Die Zeit und die Welt, die er gemeinsam mit Jesus erlebt hatte, sie hatte sich radikal verändert. Veränderung zum Schlechten oder Veränderung zum Guten? Die Macht und der Einfluss der römischen Besatzer, der römischen Weltmacht, war scheinbar grenzenlos. Und doch als einer aus dem engsten Jüngerkreis, als einer der sogenannten 12 Apostel, hatte er das alles hautnah als Augenzeuge miterlebt. Eben auch das, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, als der Auferstandene, und 10 Tage später in diesem Tempel, weil er noch stand, sich ein riesengroßes Wunder ereignet hat. Nämlich was? Danke. Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, wir feiern das immer 10 Tage nach Himmelfahrt. Jedes Jahr. Dauert nicht mehr lang, dann feiern wir wieder. In diesem Tempel, von dem Jesus gesagt hat, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Da beginnt an Pfingsten durch das Wirken des Heiligen Geistes ein neuer Tempel seine Gestalt anzunehmen. Und seit jenem Tag wird dieser neue Tempel gebaut. Und ich hoffe, du bist ein Teil davon. Wir sollen lebendige Steine in diesem Tempel sein. Und Johannes war bei der Grundsteinlegung dabei. Oh, jetzt habe ich es euch verraten. Entschuldigung. Okay, dann wisst ihr schon. Ja, er hatte miterlebt, wie es auch von Anfang an Widerstand gab. Da gab es so einen jungen Gelehrten, der hatte es sich zur Leidenschaft, zum Hobby gemacht, diese sogenannten Christen zu verfolgen, gefangen zu nehmen, auszuliefern. Für ihren Tod, für ihre Hinrichtung zu sorgen. Aber er hatte auch miterlebt, wie genau dieser junge Gelehrte durch eine Jesusbegegnung radikal verändert wurde. Aus dem Verfolger ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger. Und dann war er irgendwann nach Ephesus gekommen, Hafenstadt in der heutigen Türkei. In der Gemeinde dort wurde er zu einem der Bischöfe, einer der Gemeindeleiter. Und dann, trotz seines hohen Alters, ich habe das schon erwähnt, mit wahrscheinlich weit über 80 Jahre, verhaftet, verurteilt, verbannt. Verbannt auf eine Insel, verbannt als alter Mann zum Steineklopfen. Seine Zukunft, alles andere als rosig, alles andere als wünschenswert. Und wenn ihr mir bisher zugehört habt, welche Emotionen mögen wohl in diesem alten Johannes abgelaufen sein? Auf Patmos, dieser Insel. Und was würdest du an seiner Stelle empfinden, auch wenn du vielleicht gar nicht so emotional bist? Wie würdest du reagieren? Wut, Verzweiflung, Zorn, Rebellion, unzufrieden, frustriert, resigniert, anklagend, vermutlich weniger begeistert oder freudig, fröhlich und wohl auch kaum heiter, zuversichtlich, gelassen. Johannes. Dieser Johannes, er hat das Johannesevangelium geschrieben. Hauke hat mir versprochen, im Vorfeld heute diesen Namen nicht zu erwähnen, weil ich das nicht wollte. Dann sagt er vorher am Anfang des Gottesdienstes zu mir, Theo, ich kann mein Versprechen nicht halten, weil der Wochenspruch steht im Johannesevangelium. Aber dass ich selber in die Falle neide und euch die Spannung raube. Okay. Ja, Johannes schreibt das Johannesevangelium, um den Glauben an den Sohn Gottes zu wecken und zu stärken. Und er schreibt nicht nur das Johannesevangelium, er schreibt auch drei relativ kurze Briefe. Und mit diesen drei Briefen möchte er Irrlehre, die Gnosis, bekämpfen. Und er begründet so die Liebe aus dem Glauben an den Sohn Gottes. Und dann eben dort auf Patmos, da schreibt er in Gottes Auftrag die Offenbarung. Das letzte Buch unserer Bibel. Und er möchte damit Hoffnung übermitteln, weil Christen haben Zukunft. Du und ich als Jesus-Nachfolger. Ganz gleich, was auf unserer Erde passieren wird. Ob politisch oder wirtschaftlich. Wir haben Zukunft. Und warum dann meine Behauptung, Johannes ein emotionaler Mensch? Zunächst als erstes Johannes, der Sohn des Donners. Sohn des Donners! Und diesen Spitznamen bekam er von niemand anderem als von Jesus selber. Und dann muss da ja wohl was dran gewesen sein. Ihr könnt es nachlesen in Markus Kapitel 3. Da stehen einfach die 12 Namen der Jünger. Und bei Johannes und seinem Bruder Jakobus steht als Ergänzung Boanerges. Das bedeutet Donnersöhne. Und das wird gar nicht groß erklärt, zumindest nicht an der Stelle. Aber wenn man dann so die Geschichten zusammenträgt, dann gibt es zum Beispiel die in Lukas 9, wie Johannes und sein Bruder hitzig, heftig, schnell, mit aufflammender Leidenschaft eine Erklärung von sich geben, nämlich, Jesus, wenn dieses samaritische Dorf uns heute nicht beherbergen will, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt und sie dem Erdboden gleich macht? Merkt ihr was von diesen Emotionen und Donner? Und Jesus, ich glaube, er hat sie einfach nur angeschaut. Nein, Das ist nicht Denk- und Verhaltensweise Gottes. So nicht. Anderer Zeitpunkt, anderer Ort. Johannes, ein Mann mit großen Ambitionen. Zusammen mit seinem Bruder sucht er Jesus auf und sagt zu ihm, vielmehr, sie schalten noch die Mama ein. Und die Mama sagt, Jesus, meine zwei Söhne, die sind doch einfach top. Ich hätte da so eine Bitte. Einer links, einer rechts in deinem Reich. Was ich sagen wollen, wir wollen deine Stellvertreter sein. Wenn mit dir mal irgendwas schief läuft, wir sind da. Und wahrscheinlich kein Wunder, warum dann die anderen Jünger dementsprechend aggressiv reagierten und sagen, Gott ja gar nicht. Ist Karriere machen falsch und schlecht? Nein, ganz sicher nicht. Aber bitte nicht mit Ellenbogentaktik und auf Kosten anderer. Von daher, so vermute ich, dieser Spitzname, der ihnen Jesus gegeben hatte. Und jetzt denkt nochmal an den alten Mann auf Patmos, der Steine klopfen sollte. Ich behaupte, er blieb emotional, aber er blieb kein Donnersohn. Als Sohn des Donners hätte er wahrscheinlich keinen Tag auf Patmos überlebt, ohne Amok zu laufen. Aber er war verändert, umgeformt, transformiert worden. Er war nicht länger von menschlicher Leidenschaft und Machtstreben und Rechthaberei bestimmt. Was prägte ihn? Was erfüllte ihn? Was bestimmte seinen Charakter? Habt ihr eine Idee? Danke. Das Wesen Jesu. Und wenn man Jesus beschreiben wollte, dann wäre er die Liebe in Person, die Wahrheit in Person, die Menschenfreundlichkeit. Ja? Danke. Ja? Und vielleicht kannst du selber lesen, Johannes, nicht mehr Sohn, sondern Mann der Liebe. Er ist erwachsen geworden. Und er hat sich durch die Begegnung mit Jesus verändert. Lest einmal seine 5 neutestamentlichen Schriften und nehmt euch einen Rotstift oder Farbstift und kringelt oder markiert immer das Wort Liebe, geliebt, lasst uns lieben, also die Aufforderung oder wie auch immer. Das ist sein Thema in allen seinen Schreiben. Liebe. Und zwar nicht sentimental, gefühlsbetonte, sondern diese Agape-Liebe. Johannes lernte von Jesus, alle Menschen zu lieben. Er hat es hautnah bei ihm gesehen und miterlebt, wie Jesus auf der einen Seite wertschätzend, aber auch auf der anderen Seite sehr wohl konfrontativ Menschen geliebt hat. Ich denke da zum Beispiel an Jesus und dieses Gespräch bei Nacht mit einem Mann namens Nikodemus. Also so mit einem spitzen Unterton kann Jesus dem Nikodemus sagen, du bist ein Meister in Israel und weißt das nicht. Und dann reden die darüber, dass Veränderung, Neugeburt nötig ist. Und Jesus in seiner Liebe lässt diesen Nikodemus einfach gehen. Wie die Geschichte wirklich ausging, das bleibt offen. Was ich deutlich sagen möchte, Jesus zwingt niemand. Liebe zwingt nicht. Liebe positioniert sich, klar, aber sie überlässt es dem anderen. Und das ist doch das Schöne, dass die Geschichte sehr wohl weitergeht. Nämlich, als Jesus am Kreuz gestorben war, da kommt Josef von Arimathäa und nimmt den Leichnam ab mit Genehmigung von Pilatus. Und da hat er einen Handlanger, einen, der ihm hilft. Und der heißt Nikodemus. Zwei Männer aus dem Hohen Rat kümmern sich um den Leichnam Jesu. Die outen sich. Die bekennen sich. Und Johannes merkt etwas von dieser Liebe. Oder Jesus und seine Begegnung mit der Ausländerin. Also ich meine diese Frau am Jakobsbrunnen. Samaritanerin war sie. Nachzulesen, Johannes 4 oder 5. Und dieser Ausländerin gegenüber offenbart sich Jesus als allererstes oder zum ersten Mal, dass er der Messias, der Retter ist. Und jetzt aber wichtig, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Ausländer. Und ich könnte wieder andere Geschichten weiter dazu anführen. Menschen lieben. Johannes sah es an Jesus, er lernte von ihm. Und kein Wunder, dass einer der bekanntesten Verse der ganzen Bibel eben in seinem Evangelium steht. Und wenn er euch fragt, was hat der Theo heute für einen Predigtext, das ist er. Und meine Bitte wäre, dass wir es gemeinsam sprechen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was muss sich Johannes wohl beim Aufschreiben dieses Verses gedacht haben? Alle Menschen lieben, so wie Gott uns liebt. Nicht Liebe, die fordert und sich selber verwirklichen will, sondern Liebe, die nie aufhört, anderen in Güte, Freundlichkeit und Erbarmen zu begegnen, gerade auch da, wo es schwerfällt. Liebe, die sich gibt, hingibt. Und ich habe da noch sehr viel zu lernen. Und Johannes lernte, demütig zu sein, den Mut haben zum Dienen, eben auf eigene Rechte und Vorteile verzichten. Ich denke, alle kennen die Geschichte Gründonnerstag. Also wir nennen den Tag Gründonnerstag. Ich meine, den Abend. Die Jünger waren zusammen und sie wollten mit Jesus Passa feiern. Es gab nur ein kleines Problem. Der Haussklave hatte Dienst frei. Und es hatte ihnen niemand die Füße gewaschen. Und ihr wisst alle, was passiert ist. Jesus hat sich erniedrigt und hat niedrigsten Sklavendienst geleistet. Das meine ich mit Demut. Den Mut aufbringen, mich immer wieder neu zum Dienst für andere herzugeben. Mir nicht zu schade zu sein für die Drecksarbeit, die sonst keiner übernehmen möchte. Und ich glaube, Johannes hat sich diese Haltung angeeignet. Und damit verbunden lernte er Treue und Hingabe, Loyalität. Wie kein anderer Jünger hat Johannes das unter Beweis gestellt. Er war dabei, als Jesus verhaftet worden war und man ihm den Prozess im Haus des Hohen Priesters machte. Er war mit bei diesem Prozess dabei. Und am anderen Morgen, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, Auch da war er dabei. Und er war sogar so nahe dabei, dass er hörte, wie Jesus kurz vor seinem Sterben noch ein paar Worte so direkt an ihn gerichtet hat. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Was für eine Loyalität zu Jesus. Das war ihm wichtiger als alles andere. Liebe. Gottgewirkte, gottgeschenkte Liebe bestimmte sein Leben bis ans Lebensende. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren. Und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Inwiefern bin ich, bist du bereit zum Lernen? Bereit, zu einem Menschen der Liebe zu werden? Immer mehr und mehr. Es gibt sicher vieles, was unsere Welt und unsere Zeit, in der wir leben, benötigt. Aber was wäre, wenn du und ich immer mehr Menschen der Liebe Gottes werden? Wenn wir der Aufforderung des Johannes Folge leisten, lasst uns einander lieb haben. Bitte nicht Augen zudrücken und alles unter den Teppich kehren, sondern in und aus Liebe konfrontieren und sich der Wahrheit stellen. Noch ein drittes: Faktoren, die Johannes umformten. Wie wurde er zu einem Mann der Liebe? Ich glaube, es war ein wachsender Prozess. Manche Leute erleben eine plötzliche, sofortige Veränderung. Ich kenne einen ehemaligen Alkoholiker, der von jetzt auf nachher trocken wurde. Aber das ist nicht die Regel, das ist ganz, ganz selten. In aller Regel ist das ein langwieriger Wachstumsprozess mit Höhen und Tiefen, mit Niederlagen, mit Fehlern. Aber bitte lass dich nicht von der Resignation überwinden. Es ist ein persönliches Verlangen, verbunden mit Geduld und Ausdauer. Es braucht dieses Wollen. Ich will mich verändern. Ich will dazulernen. Ich will immer mehr umgeformt werden in Jesu Wesensart. Und ich glaube, Johannes hat es eben auch dort auf Patmos noch gelernt. Und ein drittes als Faktor, in der uns in die Jesusähnlichkeit umformt: schwere Führung, Leid, Not. Johannes sah nicht nur, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat auch miterlebt, wie rund 10, 12 Jahre später sein Bruder, der Jakobus, als der Erste aus dem Zwölferkreis hingerichtet wurde. Und davor hat er zumindest mitbekommen, dass ein Stephanus gesteinigt worden war. Und als über 80-Jähriger, sofern er das damals wusste, man nimmt an, er war der Einzige aus dem Zwölferkreis, der nicht als Märtyrer hingerichtet, sondern eines natürlichen Todes gestorben ist. Schwerste Führungen. Aber sie sollen uns näher zu Gott bringen. Das mag auf der einen Seite unvorstellbar sein. Aber vielleicht darf ich euch an den Liederdichter erinnern, der formulierte: Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Und wenn der Liederdichter sagt, niemals über Lasten klagen, dann habe ich eine Einschränkung. Bitte klage vor Gott, da ist es erlaubt. Aber bitte klage nicht vor mir Jetter. Der kann dir nicht helfen. Und bitte unterdrückt deine Klagen nicht, sondern sprich sie aus vor Gott. Schüttet euer Herz vor Gott aus. Und da dürfen Emotionen mitschwingen. Mein, dein Leben kann verändert werden. Mein, dein Leben kann gelingen. Denn für die Liebe Gottes gibt es kein Unmöglich. Komm zu Jesus, komm zum Kreuz. Lasst uns ganz neu. Hab ich jetzt gerade drückt? Lasst uns ganz neu das vor Augen haben, wenn wir jetzt gleich im Anschluss Abendmahl feiern. Jeder ist eingeladen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke für deine Güte und deine Treue. Danke, dass du in der Lage bist, uns anzunehmen, so wie wir sind. Und dass du nicht aufhörst, durch deinen guten Heiligen Geist verändernd, umgestaltend in unser Leben einzugreifen. Ich möchte mich immer wieder neu dir zur Verfügung stellen. Und ich möchte dich bitten, dass du nicht aufhörst, an uns zu wirken. Und so begegne uns auch jetzt dann gleich durch die Gaben, durch Brot und durch Traubensaft. Und lass uns in unser Innerstes berührt werden von dir und deiner Güte und deiner Gnade und deiner Bereitschaft, neu anzufangen. Und du weißt, was jeden Einzelnen von uns in der kommenden Woche erwartet. An Fragestellungen, an Aufgaben, vielleicht auch an Spannungen und Konflikten. Du weißt um die Gefahr von Emotionen, die überkochen können. Oder auch Emotionen, die uns resignieren lassen möchten. Schenk uns immer wieder dieses Aufschauen zu dir, der du der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens bist und der uns eine Zukunft gibt, selbst über den Tod hinaus. Wir vertrauen dir. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir, schenke, bewahre, erhalte dir seinen Frieden. Amen.